Marco.
Ja.
Weißt du und ich, wir haben irgendwie einen Ruf gekriegt, den finde ich, ehrlich gesagt, ich probiere den loszuwerden. Du probierst den auch manchmal loszuwerden.
Okay.
Und zwar, dass du und ich, wenn ein neuer Marvel-Film, also damit ist ja meistens MCU gemeint, ja, wenn der rauskommt, dass wir automatisch Anti sind. Dabei, wenn man sich so mal durchschaut, wie wir im Gesamten das MCU betrachten, würde ich sagen, sind wir zu über zwei Drittel positiv.
Also ich auf jeden Fall. Bei Serien bei dir, also was ist die Menge? Bei der Anzahl der IPs, ja. Bei der Anzahl der Videos, die du zu einer IP machst, nicht unbedingt. Also ich sag mal 8 Videos She-Hulk.
Ja, okay, aber damals habe ich das halt auch gemacht, also die haben halt auch, also das wollten die Leute halt auch wirklich sehen, aber im Gesamten, ich habe aber auch 8 Videos zu allen anderen Serien gemacht, auch wenn ich die geil fand. Also ich habe.
Das stimmt.
Ich habe Hawkeye jede Folge reviewed, fand die toll.
Das stimmt, aber ich kann schon die Serien an weniger als an einer Hand abzählen, die im Marvel-Universum spielen, die du gut fandest, die du besprochen hast, wohlgemerkt.
Ja, genau, aber im Gesamten des MCU ist ja so viel mehr als die Serien. Das sind fast, sind es mittlerweile 30 Filme? Ich glaube, es sind mittlerweile 30 Filme.
Es müssten knapp 30 Filme sein. Irgendwas über 25, also mehr als Bond, das habe ich mir irgendwann mal gemerkt als Eselsbrücke. Ja, ich glaube über 30, doch, stimmt.
Ja, und die meisten mag ich. Also ich finde jetzt manche davon halt nicht wert, ein zweites Mal zwingend zu gucken. Aber für den Zeitraum, wo die rauskamen, war das solide Unterhaltung. Und manche davon finde ich sogar richtig super. So, ich glaube, mein Lieblings-MCU-Film kam sogar letztes Jahr raus. Und das ist Guardians 3. Und deswegen, ich habe ein großes Herz fürs MCU. Aber wenn wir über eine Marvel-IP sprechen, wo ich wirklich nicht einen einzigen Film richtig toll finde, ja, mittlerweile bin ich bei einem Film ein bisschen mehr in deinem Lager gelandet, dass ich sage, das ist ein Guilty Pleasure und so weiter. Aber richtig toll gibt es nicht einen einzigen Film in diesem, wie ich es nenne, spiderlosen Spider-Verse. Ja, das ist eine Reihe bestehend aus Venom Let There Be Carnage, Morbius, Madame Web, dieses Jahr kommt noch Kraven the Hunter und den heutigen Film, über den wir sprechen, und das ist Venom The Last Dance. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nerd und Kultur, denn ja, wenn es um dieses Franchise geht, ich glaube, dann sind die Anschuldigungen in meine Richtung irgendwie gerechtfertigt, aber Fairness halber, was die da machen, ist ein Riesenquatsch. Also das ganze Konzept, ich glaube, wir müssen diesen Podcast auch krass unterscheiden zwischen dem Konzept dieses merkwürdigen Franchises. Das ist ja ein Franchise an sich und wie wir dazu stehen, wäre ich sehr gespannt, auch zu deiner Meinung zu hören.
Ja.
Und natürlich die Einzel-IPs, die es dort auch nochmal gibt. Aber Venom muss man eins lassen, Venom 1 und Venom 2, jetzt hatten nicht das höchste Budget, aber waren halt auch krasse Kassenerfolge, waren krasse Geldbringer. Der erste Film, wenn ich mich nicht irre, hat 800 Millionen Dollar eingespielt, also hat schon langsam an der Milliarden gekratzt, und der zweite war auch nicht so teuer.
Fast genauso, glaube ich, an Einspiel, aber Budget war höher, denke ich.
Budget war höher, aber auch nicht viel höher. Es war nicht so ein aufgeblasenes MCU-Budget. Und einer unserer, also im ersten Jahr dieses Podcasts, haben wir über Venom Let There Be Carnage gesprochen. Das ist ein Film, ich habe ein Problem mit dem Venom-Franchise. Für mich ist das zu sehr nicht der Charakter, den ich kenne und liebe. Das muss ich auch einfach sagen. Bin ich da vielleicht ein bisschen comic-puristischer als viele anderen? Ja. Aber Venom Let There Be Carnage ist ein Film, den kann ich mittlerweile so trashig gucken. Es gibt auch ein ganz tolles Video zu dem Film. Das empfehle ich allen. Das ist von High Top Films. Das ist eher einer meiner Lieblings-Comic-Essayisten da draußen. Der Film ist blöd, aber der Film weiß, dass er blöd ist. Und das unterscheidet ihn sehr von Venom 1, denn Venom 1 war zufällig blöde.
Waren das nicht genau meine Argumente in unserem Talk dazu?
War es auch. Aber es entschuldigt trotzdem nicht viele Probleme, die ich mit dem Film habe.
Und es macht den Film als Film besser, weil du hast schon recht, man muss das Konzept und die Filme voneinander trennen. Das Konzept ist anders zu bewerten, als wenn die Filme isoliert.
Genau. Und ich finde ja, der Film hat gerade, wenn es um Carnage ging und so weiter, ich glaube, Venom 2 ist einer dieser wenigen Filme, wo ich wirklich sage, ein R-Rating hätte einen Unterschied gemacht. Und wo ich meine, der Humor, wenn er noch ein bisschen bissiger wäre, weil man sieht so ein paar Sequenzen, dass das eigentlich eine Parodie ist auf Spider-Man. Mhm. So, also das ist wirklich mit Irresponsibility comes great power, so. Mhm. Weil Tom Hardys Eddie Brock wurde von dem ersten Venom, wo er nicht wirklich beleuchtet wurde, zu so einem richtigen Loser und Slacker. Ja. Was passt, weil es die Antithese zu Peter ist. Mhm. Es ist irgendwie, ich muss doch drüber nachdenken, es ist irgendwie noch viel lustiger, wenn man darüber nachdenkt, wenn es denn in diese Richtung gegangen wäre und auch mit Tom Holland, wie es angeteasert wurde am Ende von Venom 2. Ich könnte mir richtig vorstellen, dass dieser Tom Hardy, der in seinen 40ern ist, aber so ein Loser ist, dass wirklich ein 17-jähriger Junge sein Antagonist wird, den er nicht irgendwie gebacken kriegt. So, das ist schon irgendwie lustig.
Oder dass sie irgendwann so eine Mentoren-Beziehung aufbauen, weil irgendwie passt es ja wieder zu Tom Holland Spider-Man, er braucht jetzt auch einen neuen Mentor.
Aber nicht Venom. Das wäre der schlechteste, ja. Das wäre der schlechteste Mentor ever.
Ich glaube, so. Das wäre eine witzige Dynamik, ehrlich gesagt.
Ja. Aber jetzt, wie gesagt, ich habe den ersten Venom-Film mag ich immer noch nicht, aber ich mag ihn mehr als Morbius und Madame Web, weil Tom Hardy sich seinen Arsch abspielt in diesem Film. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was sie gesehen haben und dann das Potenzial gesehen haben für Venom 2. Die haben gesagt, lass uns die Art Couple draus machen für Venom 2. Tom Hardy spielt mit Tom Hardy. Und jetzt sind wir bei dem einzigen Versuch, diese seltsamen Spider-Side-Charaktere zu einer IP zu machen. Und bei Venom, ob man die Filme mag oder nicht, hat es ja funktioniert. Weil das ist der einzige, wo ich auch prophezeie, dass eine Trilogie draus wird. Ich glaube nicht, dass wir ein Morbius 2 kriegen. Ich glaube nicht, dass wir je ein Madame Web 2 kriegen. Ja. Und selbst Kraven the Hunter, ich habe den noch nicht mal gesehen. Ich wette, der kriegt kein Sequel.
Aber er ist wenigstens R-rated.
Ja, aber ich wette, er kriegt kein Sequel. Also ich wette trotzdem, er kriegt kein Sequel. Also da
kannst du mir nicht vorstellen, dass die Figur stark genug dafür ist.
Die Figur auf dem Papier ist mega. Also es gibt
ich meine jetzt Fanbase.
Und ach so. Weißt du? Es gibt übrigens einen Comic, den ich allen da draußen empfehle. Und immer wenn ich es machen kann in diesem Podcast, weil wir heißen ja Nerd und Kultur, will ich das auch einfach tun. Es gibt einen Comic, der heißt Kraven's Last Hunt. Mhm. Das ist wirklich eine Charakterstory über Kraven. Der ist richtig toll. Der ist richtig toll. Wenn ihr den noch nicht gelesen habt, gönnt ihn euch. Wenn ihr Spider-Man-Fans seid, gönnt ihn euch. Wenn ihr sagt, wer ist denn dieser Kraven und kann der auch interessant eine Story tragen, gebt ihn euch. Kravens Last Hunt, sehr geil. Ja. Aber wir sind heute hier.
Ist das ein gealterter Kraven dann?
Ja. Wir sind jetzt bei Venom The Last Dance.
Was ist denn das Konzept? Lass mal die Frage in den Raum werfen. Was ist das Konzept dieser Filme und wie unterscheidet sich das von der Vorlage?
Du meinst dieses Universum oder du meinst Venom als Konzept?
Bisschen beides halt. Also ich kann dir sagen, ich gehe immer von der anderen Seite ran. Ich sag dir, was meine Erwartungshaltung war als jemand, der die Comics nicht gelesen hat. Also ich glaube, ich habe keinen einzigen Venom-Comic gelesen, weder ihn als Antagonist noch als Protagonist, noch als Anti-Held quasi. Aber ich weiß noch ganz genau, wie damals das Internet explodiert ist gefühlt, als der erste Teaser von Tom Hardy kam. Ich glaube, war das nicht ein Foto von sich und von Venom oder irgendwie sowas, irgendwie zusammengemercht? In Schwarz-Weiß war es auf jeden Fall. Also irgendwas Düsteres, irgendwas Cooles. So von meinem inneren Auge sehe ich Postermaterial. Und ich weiß noch, wie Kollegen bei mir im Büro, als sie das alle gleichzeitig gesehen haben, so, boah, und Tom Hardy, wie cool ist das denn? Und ich dachte auch, ey, geil, Tom Hardy, geil, Richie Tom Hardy. Von mir aus auch Bane Nolan Tom Hardy. Und der als Venom, das ist ja wie Arsch auf Eimer. Das wäre ja genial, was für ein geiler R-Rated-Scheiß dabei rauskommen würde. Und dann habe ich den ersten Trailer gesehen von dem Film und ich dachte, okay, ich bin innerlich gestorben, obwohl ich gar keine so Verbindung zu der Figur habe. Und war dann wirklich so, ich habe den Film ja nur geguckt für Venom 2, weil wir den Podcast besprechen wollten. Ich habe den Jahre später nachgeholt, fühlte mich meine Meinung auch sehr bestätigt und war dann von Venom 2 überraschend angetan, weil ich den mit dem ersten Back-to-Back geschaut habe. Und wie wir schon gesagt haben, der zweite weiß, was für eine Art Film oder was für ein Franchise er ist. Und deswegen mochte ich den.
Und er hat zumindest hier Bob Richardson als Cinematographer.
Ja, aber das kann ich auch schon sagen, der dritte hat auch einen sehr guten Cinematographer, falls es nicht aufgefallen ist. Also nicht vom Look her, sondern vom, wer es ist.
Ja, aber der zweite hatte sogar einen guten Look, aber dieser Film hat ja gar keine, dieser Film ist ein Studioprodukt, das muss man wirklich sagen. Ich meine, das ist ein Wort, das Marco und ich häufiger mal durch die Gegend schleudern. Mir wird dann auch häufig gesagt, halt, da bist du jetzt zu streng. Aber bei diesem Sony spiderlosen Spider-Verse, abgesehen von Venom Let There Be Carnage, hat keiner dieser Filme eine eigene Handschrift. Keiner. Also absolut nicht. Das ist Auftragsarbeit und das ist für mich ein Film machen nach Metriken und nach Statistiken.
Was ist aber denn der Auftrag, war jetzt meine Frage an dich. Was ist das Konzept? Wie würdest du es sagen? Es war jetzt gerade so meine Perspektive als Nicht-Fan auf das Franchise.
Ich weiß es bis heute nicht und das ist mein Problem. Ich weiß nicht wirklich, was das Konzept und was die Idee dahinter ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich dachten, Venom ist ein super beliebter Charakter für Fans der 90s-Spider-Man-Serie, für Comic-Leser. Der Name ist vielen Leuten bekannt, selbst wenn sie noch nie einen Comic in der Hand gehalten haben. Man bringt ihn sehr häufig mit Spider-Man in Verbindung, erst recht durch den Anzug und den schwarzen Anzug und bla bla bla. Und ich glaube, sie wussten, dass das, was sie mit Topher Grace gemacht haben in Spider-Man 3, das war 5 Minuten Venom in einem Film, der sich Venom wahrscheinlich hätte sparen sollen. Und deswegen, das Einzige, was ich sehe, ist, dass sie den Look von Venom akkurat hingekriegt haben, komplett mit der langen Zunge, mit den Beißerchen, dass er ein bisschen muskulöser ist. Und das Konzept, dachte ich, es ist tatsächlich das gleiche Konzept, das Sony probiert zu fahren seit The Amazing Spider-Man 2. Und das ist dieses gewünschte Sinister Six-Projekt irgendwie hinzukriegen. Franchisierung. Ich meine, es gab den Franchise-Keller in Amazing Spider-Man 2, eine Szene, die für mich bis heute eine der lahmsten Sequenzen der Filmgeschichte bleiben wird. Und jetzt fühlt es sich so an, als würde jeder Film, den sie rausbringen, ein Kämmerchen in diesem Keller sein. Weißt du? So fühlt es sich wirklich an. Ich finde ja, Morbius ist 1:1 Venom 1, nur mit Fledermäusen. Ja. So, das habe ich damals schon im Trailer gesagt. Genau. Sogar, und dann war es das 1:1 das geworden, was ich dachte.
Wenigstens der Look ist konsistent. Dieses blaustichige Sony-Film erkennt man.
Genau, dieser steril grau-bläuliche Look. Madam Web war ein Film, der so grandios furchtbar war, dass man aber darüber lachen konnte.
Also, das ist ein kleiner Kultfilm geworden.
Ja, ist ein Kultfilm. Er hat auch auf Netflix getrendet. So, also ich finde, also der ist The Room, der ist The Fanatic, der ist Sleepwalkers, der ist Troll 2. Also der ist wirklich so schlecht, der ist The Happening. Der ist so schlecht, dass man den sehen muss. Und The Madam Web ist ein Film, den lege ich Leuten ans Herz. Also wenn sie denn schlechte Filme gucken können und darüber lachen können, denn Madam Web ist fucking lustig. Und darüber haben wir auch einen Podcast gemacht. Ich empfehle den sehr, weil ich finde, das ist ein sehr witziger Podcast geworden von uns beiden. Ja. Venom 2 war bewusst eine Buddy-Comedy.
Ja.
Aber absolut Trash-B-Level. Man nimmt sich Schauspieler wie Woody Harrelson und lässt sie halt zu Comic werden, also komplett Comic. Ich fand sogar das Ende in der Kirche, da bleibe ich immer dabei, das hätte so geil sein können, wenn sich hier, er hat ein Love Interest, das blond ist und ein Glockenton runterfällt. Ich so, ihr wart so kurz davor, dieser Witz schreibt sich von selbst. Jeder ist genickt zu brechen, dass Venom das versehentlich macht und sagt, ups, shit, sorry Eddie. So, ihr wart kurz davor und ihr habt es nicht gemacht.
Sagst du was mir fehlt an den Venom-Filmen? Diese letzte Konsequenz für den Humor, für das, was Venom ist, was sie da haben eigentlich. Also wie du sagst, dieses aus dem Leib spielen, die Seele aus dem Leib spielen von Tom Hardy, das merkt man in Venom 1 auch schon.
Ja, ja.
Also wenn er sich dann dieses Hummerbecken setzt und so und abkühlt.
Das ist total witzig.
Ja?
Das ist total witzig.
Es ist halt cool gespielt, finde ich. Ich finde es immer noch nicht lustig, aber man sieht halt, dass Tom Hardy mit einem gewissen Herzblut dabei ist. Das Herzblut kommt aber nicht von ungefähr. Zwei Sachen haben ihn, glaube ich, dazu animiert, das zu machen. Das eine ist, also mal abgesehen vom Geld vielleicht, aber er ist auch nicht so der, ich mache nur Sachen für Geld. Er macht ja viele Indie-Filme, bei denen er wenig bis gar nichts verdient. Das eine war er wollte es für seinen Sohn machen, hat er erzählt. Das merkt man auch ein bisschen. Deswegen ist es auch ein kindgerechtes Franchise, bei dem er mittlerweile als Executive Producer und sogar als Story Writer auch mit dabei ist. Den Story Credit hat er ja für den dritten Film gekriegt. Das ist das eine, er macht das wirklich für seinen Sohn. Das zweite ist, ich glaube, er hat wirklich eine typische Freude daran, Venom einzusprechen. Er spricht ihn ja auch. Mhm. Und es ist am Set ja so geregelt, dass er über einen Ohrhörer sich selbst hört und wirklich mit sich selbst redet. Also, dass er auch wirklich dieses Timing hinkriegt, hat wirklich damit zu tun, dass er auch wirklich einen Dialog führt. Und ich glaube ihm tatsächlich, das erzählt er in Interviews immer wieder und man sieht es in seinen Augen, der hat wirklich einen riesen Spaß, diese Filme zu drehen. Das glaube ich ihm, dass hier und da geht das auch durch die Leinwand auf uns über. Aber ich finde, das ist eher halt vor allem der zweite Teil. Und was Sony da macht, ist genau das, was du sagst, der Franchise-Keller. Die haben den Franchise-Keller sogar in den dritten Film zum Franchise-Labor gemacht. Die erste des Films spielt in einem Labor, die das Franchise-Labor ist.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das Ding. Man muss bei Sony immer dazu sagen, die müssen ja irgendwas mit der Spider-Man-IP machen. Venom gehört auch zur Spider-Man-IP. Wenn die nichts machen, wenn die ein paar Jahre lang nichts machen, verlieren sie die Rechte an Spider-Man. Und es fällt alles zurück. Und sie haben nach Amazing Spider-Man gemerkt, okay, die Leute wollen nicht back-to-back neue Spider-Mans. Das ist nicht James Bond. Das geht nicht. Was machen wir jetzt? Und die eine Lösung war Spin-Offs, die mit den Rechten von Spider-Man spielen. Und die andere Lösung ist, eine Kooperation mit dem MCU eingehen für drei Filme oder wie viel es war. Nee, es war ja mehr mit Infinity War und Endgame, in denen Tom Holland als Spider-Man mit auftritt. Aber es war eine Co-Produktion, weil sie das Momentum mitnehmen wollen für ein Spider-Man 4 und dessen Drehbuch ja schon gearbeitet wird. Da haben sie sich halt helfen lassen, quasi als Kickstart. Aber sie machen parallel dazu halt immer noch dieses Morbius-Universum, wie du gesagt hast.
Und natürlich noch diese wirklich guten Into the Spider-Verse-Animationsfilme. Die sind großartig.
Aber die zahlen da ja nicht mit rein dann, ne?
Nee. Die sind auch nicht so profitabel. Aber die sind
Der zweite schon. Der zweite war mega Erfolg.
Aber der erste nicht. So.
Da war ein guter Erfolg, aber nicht ein mega Erfolg.
Ja. Aber die kosten ja auch echt viel. Also die sind wirklich schwer zu produzieren. Und da geht sehr viel Energie rein. Etwas, was ich jetzt einfach mal Morbius, Madam Web, Venom 1 und nennen wir das Kind bei Namen, Venom 3. Das merkt man, dass da nicht viel Energie und
Liebe. Nenn doch mal das Kind beim Namen. Wie findest du denn Venom 3? Ein Kurzfazit.
Venom The Last Dance ist der schlechteste Venom-Film. Hm. Mit Abstand. Venom The Last Dance ist einer der schlechtesten Comic-Verfilmungen der letzten 10 Jahre. Venom The Last Dance lässt mich Madam Web mehr zu schätzen wissen. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, dass das Franchise so scheiße wird, wäre ich netter zu Venom 2 gewesen. Weil Venom The Last Dance ist ein seelenloses, lustloses, unlustiges Projekt, bei dem mich niemand vom Gegenteil überzeugen kann, dass das nicht von der AI geschrieben wurde.
Nee, AI würde, also da habe ich ein ganz krasses Gegenargument gegen den AI-Vorwurf. Okay, lass es mich anders sagen. Also ich war schon sehr skeptisch nach den Trailern. Ich war sehr skeptisch, man muss nicht bei Comic-Verfilmungen in Skepsis geraten, wenn eine Presseverfilmung sehr kurz vor Kinostart ist. Das ist relativ normal geworden wegen Spoilern.
Mhm.
Okay. Man könnte ja versehentlich spoilern, was noch alles im Spider-Man-Franchise so passieren könnte.
Ja.
Wir spoilern natürlich auch hier wieder nur ganz, ganz, ganz am Ende und es ist ja das Eröffnungswochenende. Man kann aber noch mehr skeptisch werden, wenn ein Embargo zum Film erst fällt, wenn die ersten Leute überhaupt ins Kino gehen können. Und man muss noch skeptischer werden, wenn der Verleiher dann dieses Embargo nach hinten schiebt, quasi auf den Moment, als die Leute schon aus dem Kino rausgehen. Mhm. Also ich war ja wirklich schockiert, dass sie das Embargo auf Mittwochabend geschoben haben. Also es ist schon sehr verdächtig. Und dann gehe ich aus diesem Film raus und denke so, fuck, das ist der neue Spider-Man No Way Home. Also ich hätte das nicht gedacht. Wie durchdacht er ist, wie sehr er alle anderen Filme aus dem Franchise mitnimmt, wie lustig der ist, wie emotional der ist. Und das auch so als der letzte Tanz hat mich fast ein Tränchen abgerückt. Ich bin absolut begeistert und kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist für mich einer der Comicfilme des Jahres, wahrscheinlich einer der besten Comicfilme der letzten 10 Jahre. Und ich rede natürlich nur Bullshit.
Besser als The Batman, ne?
Knapp besser als The Batman. Ich rede natürlich nur Bullshit. Ich konnte mich jetzt nicht zurückhalten, weil du schon die ganze Zeit in die Kamera grinst. Du weißt ganz genau, dass ich nicht so denke. Das ist der. Es ist wirklich, ich glaube, es ist der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Also er schlägt damit sogar für mich Borderlands. Es war für mich eine Tortur, den durchzustehen. Ich habe nicht einmal gelacht. Ich habe für euch da draußen die Credits durchgehalten, um euch von den Post-Credits abzuraten. Ihr müsst dafür nicht im Kino sitzen bleiben, weil die Musikauswahl, selbst die Musikauswahl in den Credits ist eine Folter. Es ist wirklich so, jeder Spotify-DJ macht einen besseren Job als die Credits von Venom 3. Es war nicht zum Aushalten. Ich bin wirklich auf sehr vielen Ebenen schockiert. Es gibt sehr viel, über das wir reden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Spot schlechtester Film des Jahres für mich hier nochmal angegriffen werden kann. Ich glaube, auf einer Letterboxd-Review habe ich, glaube ich, Madam Web weniger gegeben an Sternen. Aber Madam Web ist der Film, den ich genau wie du anderen Leuten empfehle, um Spaß zu haben. Den werdet ihr garantiert mit Venom 3 nicht haben.
Ich sag nur, du hast Chantal im Märchenland nicht gesehen.
Manche Sachen spare ich mir.
Und auch Fairness halber gut für dich. So, ja. Weil das war wirklich, also ich meine, das habe ich in meinem Moviepilot-Video gesagt und eventuell war das die gemeinste Kritik, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich habe da echt Sachen gesagt, die ich sonst nie sage.
Wiederhol mal eine.
Ich habe gesagt, dass dieser Film mit mir The Human Centipede gespielt hat. Und zwar, dass es war so, als hätte Fuck You Goethe wurde auf eine Kinoleinwand geschissen, aufgegessen. Das hat Chantal im Märchenland auf die Kinoleinwand geschissen und das hat mir in den Mund geschissen. So.
Also du hast bei diesem Human Centipede-Vergleich bist du das letzte Glied in der Kette.
Genau, das letzte
Glied. Und vorne wurde das Sushi gegessen.
Genau,
so,
ja.
So wie ein
Cuttlefish, Cuttlefish.
Cuttlefish.
Ja, auf jeden Fall. Dieser Film war eine Tortur sondergleichen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal überhaupt so in einem Kino gelitten habe. Die vergleichbar. Mhm. Und deswegen, ich meine, nichts wird diesen Film toppen. Danach kommt bei mir wahrscheinlich The Crow. Aber Venom tanzt sich danach direkt auf die Liste. Weil Venom, du hast recht, er ist schlechter als Borderlands. Venom ist eine absolute Katastrophe. Und ich kann, das ist halt das Ding. Ich probiere es. Also für Comic-Fans, reine Comic-Puristen ist die ganze Reihe nix, ja. Mhm. Für Leute, die Venom 1 was abgewinnen konnten, fürchte ich, ist der auch nix, ja.
Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, bei Venom 1 ist noch die erste Verbindung zum Venom 3.
Nee, und Leute, die Venom 2 mochten, die werden den auch scheiße finden. Ja, also ich habe das Gefühl, dieser Film schafft es wirklich, niemanden glücklich zu stellen, weil der geht ja so. Ich habe bei dem Film sehr häufig gelacht, nur über keinen der Witze. Mhm. So, ich habe gelacht in der Intro-Sequenz, bevor die Title Card überhaupt da war, dachte ich mir, das passiert gerade nicht wirklich. Es ist ein Monolog, weißt du, ich weiß das bei den Oscars. Hat John Mulaney den Oscar für Best Sound verteilt und gesagt, was wären Filme denn ohne Sound? Mit Lines wie, we're gonna need a bigger boat, I'll have what she's having, or my mother was excavating spiders in the Amazon jungle. Ja, und hat sich danach damit lustig gemacht über Madam Web, ein paar Monate, nachdem der draußen war. Dieser Film hat genau den gleichen Dialog wie Madam Web. Zumindest am Anfang. Wenn jemand böse ist, dann sagt er dir, ich bin böse und darum bin ich böse. Und das mache ich, wenn ich gern böse bin. Dieser Film hat Charaktere, die zusammen Wissenschaftler sind, aber sich zusammen erklären, was sie gerade herum Wissenschaftlern, weil sie echt keinen Weg gefunden haben, das intelligent zu erzählen. Dieser Film hat so viel Exposition, dass mir Rick Flagg gefehlt hat. Ja. Dieser Film schafft es, Größen wie Chiwetel Ejiofor und Rhys Ifans, den wir in House of the Dragon lieben und der auch in The Amazing Spider-Man mitgespielt hat als Dr. Kurt Connors, zu nehmen. Und ich frage mich, habt ihr Geld gebraucht? Und übrigens, ich weiß gar nicht, kommt der im Trailer vor? Weil wenn er vorkommen würde, würde das ja schon all diese Hoffnungen und so weiter, die Banken, weil wenn Rhys Ifans einen komischen Hippie spielt in dem Film, ja, dann ist es definitiv nicht das Universum von Andrew Garfield. Hm. So ist es ja nicht. Weißt du, was mir am meisten wehtut? Ich sehe ganz viele Leute im Internet, die sagen, das ist der Film, der das und das einleiten wird. Das ist der Film, der die und die Brücken schlagen wird. Das ist der Film, der das und das machen wird. Mhm. Und wie du am Anfang scherzhaft gesagt hast, es wird so No Way Home-mäßig sein. Ich würde so gerne in deren Gesichter danach gucken und sie einfach alle in den Arm nehmen. So ein nach dem anderen. Dieser Film ist, er ist wirklich hingerotzt. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, selbst Tom Hardy wirkt, als hätte er überhaupt keinen Bock mehr. Hm. Er wirkt wirklich lustlos. Und
da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also auch da, wo ich die, da habe ich die Interviews auch gesehen. Also da sehe ich sein Herzblut ein bisschen, weil das ist auch seine Story übrigens. Was nicht für den Film spricht. Weil er hat ja auch schon gute Sachen selber produziert. Hast du mal seine Serie gesehen? Wie hieß die? Taboo? Taboo war's. Hast du die mal gesehen? Für die hat er sich, glaube ich, sogar verschuldet damals. Die hat er produziert und die ist toll geworden. Ich habe nur die erste Staffel gesehen, weil ich gehört habe, dass die zweite richtig scheiße ist. Aber da ist er richtig gut. Aber seine Dialoge sind auch denkbar einfach geschrieben in Taboo. Er grunzt quasi nur noch. Also wenn du dachtest, Fury Road war Tom Hardy als Dialoge nur dann guck mal Taboo. Das zieht dir die Schuhe aus. Ja, es gibt, warte mal, nee, es gibt nur eine Staffel, es gibt gar keine zweite. Was habe ich denn für einen Quatsch erzählt? Das ist ja krass. Ich glaube, die wollten eine machen. Okay, dann habe ich noch was an einer Staffel vorbei. Aber das war eine coole Sache von ihm.
Ja, also ich sehe das wirklich nicht. Also tut mir leid, es gibt vielleicht ein oder zwei Szenen, aber Tom Hardy, es gibt gerade zum Ende hin und erneut komplett spoilerfrei, aber es gibt eine Szene, wo Tom Hardy melancholisch, traurig, irgendwie nach was aussehen sollte. Mhm. Und sie drehen da ja sogar einen Soundtrack auf. Mhm. Und sein Gesicht ist wirklich so, wann ist die Szene vorbei? Mhm. Also man merkt richtig, er hat sich unwohl gefühlt.
Ich finde, für mich sieht es wirklich nach Abschied aus.
Nee.
Das wird der Abschied von der Figur nehmen. Also von der Figur des Eddie Brock, von der Figur des Venom. Das ist so das eine bisschen Herz, was für mich der Film hat. Dass ich ihm glaube. Ich glaub's ihm. Das Ding ist halt, es ist auch Glaubensfrage. Das ist, ja, ich gebe dir schon recht, dass man das nicht unbedingt sieht.
Ich sehe da überhaupt nicht. Also ich muss sagen, das ist das Einzige, weil Tom Hardy war für mich auch dieser Lichtblick in Venom 1.
Ja.
Ja. Scheiß Skript, scheiß Inszenierung, sehr viel Scheiß. Aber er war gut. Und er hatte sichtlich Spaß mit dem Konzept. Mhm. Also davon ist für mich hier. Also ich kann halt auch nur für mich sprechen, aber da ist für mich nichts mehr übrig.
Bevor wir die einzelnen Dinger besprechen, habe ich zwei Quizfragen an dich, die du jetzt noch nicht beantworten willst, musst. Ich will nur wissen, ob du die Antwort darauf weißt.
Okay, let's go.
Was ist die, außer Tom Hardy, was ist die eine Gemeinsamkeit hinter der Kamera, die alle drei Filme haben? Das ist die Frage 1.
Weiß ich.
Weißt du? Was und was haben die zwei schlechtesten Filme des Jahres, Borderlands und Venom, gemeinsam? Das ist die zweite Frage.
Borderlands.
Ich könnte es sogar noch weiter drehen. Was haben deine geliebten Spider-Man-Filme von Sam Raimi damit gemeinsam?
Das glaube ich, weiß ich auch.
Eine Personalsache hinter der Kamera.
Ja, das weiß ich, aber, okay, weißt du. Aber Borderlands hätte ich damit jetzt nicht reingebracht. Also, ist er da auch? Ist der da auch involviert? Oh, der ist bei
Borderlands. Und Uncharted zum Beispiel.
Uncharted wusste ich. Ist Borderlands eine Sony-Produktion?
Nicht in Deutschland. Da wurde es von Leonine rausgebracht. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es eine Sony-Produktion. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also mit Vertriebspartner Leonine. Aber es ist zumindest derselbe Produzent.
Yeah.
So, aber darüber müssen wir dann ganz kurz reden, wie viel Mitschuld den dran trifft. Weil ich finde, das ist etwas, was man in seinen letzten Filmen durchaus sieht. Mm. Also manchen Leuten... Manche Leute müssen man langsam in Rente schicken, ehrlich gesagt, weil der ist jetzt 76. Er hat schon Sam Raimi gebraucht, den hat er nicht mehr und das merkt man. So, okay, das ist das. Aber bevor wir darüber reden, reden wir über das, was ihr ab und zu mal im Mikro hört, weil ich eine neue Glasflasche habe und die ein bisschen laut ist, der Deckel. Aber fuck it, ich trinke das einfach gerne. Deswegen Achtung, Werbung. Nämlich für Holly.
Yep. Es ist wieder soweit. Marco und Eve sprechen wieder über Holy, aber Marco und Eve mögen Holy wirklich. Das ist halt das Ding. Holy ist eine Alternative zu ungesunden Energy Drinks ohne Zucker und unnötige Inhaltsstoffe wie Taurin. Ich persönlich, ich weiß, es ist doof, ich sollte viel mehr ausprobieren, weil ich bleib so krass auf meinem Kokosnussgeschmack hängen. Aber ich lieb ihn halt. Ich habe mir keine Flasche hier hingestellt. Es ärgert mich, weil sie steht in der Küche. Aber ich werde den Podcast vielleicht später nochmal unterbrechen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich mir noch was zu trinken geholt habe. Weißt du, was ich jetzt mittlerweile als Testimonial hinzugeben kann? Meine Oma trinkt.
Deine Oma?
Meine Oma trinkt. Meine Oma ist stolze 95 geworden vor ein paar Wochen und ich habe ihr einen Holy Drink gemacht und sie hat gesagt, das war lecker.
Hast du die neue Sorte ausprobiert? Passend dazu, weil du noch nicht so viele Sorten ausprobierst?
Und noch gar nicht. Die Kiste ist jetzt gerade angekommen.
Die Halloween-Kiste?
Ja. Yeah.
Also eigentlich genau deins. Die haben eine Halloween-Sorte rausgebracht, die aber dauerhaft im Sortiment bleiben wird. Und ich hoffe das auch, weil die ist relativ lecker. Blutorange. Und es schmeckt auch wie Blutorange. Blood Orange Bat haben sie es genannt, weil natürlich eine Fledermaus drauf ist. Und ich meine, das ist auch noch so ein bisschen Orange-Kürbis-Design. Deswegen ist es ganz schick geworden. Die haben gerade eine Halloween-Aktion. Da könnt ihr unter anderem auf der Website auch coole Goodies kriegen, wie eine Kerze, Glow-in-the-Dark-Shaker und ein T-Shirt. Diese Halloween-Aktion läuft, warte mal, ach, die startet heute, wenn ihr das hier hört, am 27.10., sonntags kommen wir hier raus, morgens, heute um 12 Uhr startet die Aktion und die Aktion läuft nur bis zum 4.11. um 16 Uhr. Nur so lange könnt ihr diese Goodies noch abgreifen, die Sorte wird es aber dauerhaft geben. Wenn ihr euch für Holy interessiert, für das Pulver, mit dem ihr in den Shakern eben Holy anrühren könnt und damit teilweise 20 Kilokalorien bis 500 Milliliter nur habt für einen Energy Drink, der ohne Energy, ohne Taurin funktioniert, euch trotzdem wach und fit hält, so wie bei uns beiden, gerade wenn wir arbeiten, dann nutzt doch gerne unseren Rabattcode 5 Euro für Neukunden mit dem Code NERDKULTUR5. Dann könnt ihr zum Beispiel auf das Probierpaket sparen und zahlt dann nur noch 14,99. Oder ihr seid schon Bestandskunden, dann könnt ihr natürlich den Code NERDKULTUR benutzen und spart 10% auf eure gesamte Bestellung. Den Link zu dem Angebot findet ihr in den Shownotes und damit Werbung Ende und ich kann mich wieder meinem Getränk widmen. Was ist denn die Antwort, Eve, auf meine erste Frage, die ich dir gestellt habe?
Was die alle
gemeinsam? Also welche Person haben alle drei Filme gemeinsam?
Avi Arad.
Das habe ich nicht gemeint. Das war die Antwort auf die zweite Frage. Aber es stimmt streng genommen natürlich auch.
Ja, dann
aber, ist es aber die zweite Frage war ja plus Borderlands. Deswegen.
Ja, dann muss es Kelly Marshall sein.
Es ist die Regisseurin Kelly Marshall, die hier ihr Regiedebüt feiert. Aber was haben sie mit den anderen Filmen gemeinsam? Sie ist die Autorin der Filme.
Ja, aber sie hat richtig viele Sachen geschrieben. Sie hat auch gute Sachen geschrieben. Sie hat natürlich. Saving Mr. Banks geschrieben.
Oh,
sie
toller hat, Film. Toller
sie
Film.
Hat für Blacklist geschrieben.
Sie hat auch 50 Shades of Grey geschrieben.
Ja.
Können wir festhalten, dass sie eine sehr wankelmütige Filmografie hat? Also die sehr schwankt in der Qualität. Ja. Aber das sind ja auch so Auftragsarbeit. Ne? Also ein Venom ist eine Auftragsarbeit, das, was du gesagt hast, ein bisschen seelenlos. Ich finde, das merkt man. 50 Shades of Grey ist auch eine Auftragsarbeit. Ja, das ist ja nicht ein Herzensprojekt. Also so eine begabte Autorin, aber das unterstelle ich jetzt Kelly Marshall, diagnostiziere ich ihr, dass sie eine begabte Autorin ist. Die liest ja nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob du jemals eine Seite auch nur von 50 Shades of Grey gelesen hast, aber dass es mal Fanfiction war, das liest man. Und zwar keine gute Fanfiction. Also wenn du schon mal schlechte Fanfiction gelesen hast, dann kommst du bei 50 Shades of Grey an. Das ist unsäglich geschrieben und das ist kein Herzensprojekt von einer begabten Drehbuchautorin, das umzusetzen, sondern das ist eine Auftragsarbeit. Sowas wie Saving Mr. Banks, da fließt viel Herzblut rein. Das liest man, das sieht man. Und ja, deswegen schwankt es natürlich sehr bei ihr. Sie hat auch Cruella gemacht übrigens, sehe ich gerade.
Mhm. Ja, ich weiß.
Das habe ich aber nicht gesehen, da habe ich jetzt keine Meinung zu.
Und sie war Showrunner bei der Show Terra Nova, wenn ihr die noch kennt.
Ich sag mal, war das die mit den Dinos?
Ja.
Ja, genau, ich erinnere mich dunkel. Aber ich habe die nie gesehen. Also
ich habe die gesehen. Also die Effekte waren halt für die damalige Zeit schon scheiße. Oh, also so unfassbar scheiße.
Ja, Fernsehen halt, ne? Die war nicht für Streaming.
Nee, aber an sich war die ein spaßiges Konzept. Und halt so ein Throwback zu Dinosaurier / Sci-Fi. Shows von früher. Also die hat eigentlich Spaß gemacht. Ich sag's ganz ehrlich, wenn die Effekte ein wenig besser ausgesehen hätten, dann wäre da zumindest so ein Trashfuck. Aber die sahen halt so schlecht aus. Das sah halt aus wie so eine Computergrafik auf Windows 95. So.
Wo du das gerade sagst, lass mich daraus eine Überleitung basteln. Weißt du, wer noch der Regisseur beim zweiten Teil war?
Ja, Andy Serkis.
Andy Serkis. Wir sind ja alle große Andy Serkis-Fans. Und Andy Serkis spielt ja auch in Teil 3 mit, aber noch nicht gecredited auf IMDb, aber es ist, glaube ich, vor 3 Wochen schon geleakt.
Oh, wirklich? Das ist mir nicht...
Weißt du, was er spielt in diesem Film?
Nee.
Null, den Bösewicht.
Oh, nein.
Das ist er. Und ich möchte behaupten, das ist nur seine Stimme, weil dafür brauchst du gar kein Motion Cap. Also kein Mocap.
Nee, überhaupt.
Weil so viel kann man verraten, ohne zu sehr zu spoilern. Das ist, er sitzt viel. Und dafür brauchst du kein Mocap. Und alles, was man da sieht, und das ist das, was du gemeint hast, die ersten 5 Minuten sind schon schrecklich. Das ist immer Null als Erzähler. In den immer gleichen Aufnahmen, nur aus verschiedenen Kameraperspektiven. Es sind immer die gleichen Animationen. Da hat jemand ein bisschen die Sparbüchse also nicht sehr weit aufgemacht für diese Animation. Und sie sehen aus wie 90er Jahre Warcraft Zwischensequenz. Also ich meine Warcraft, die Strategiespiele. Warcraft 3, Arthas, der gefallene Prinz, der zum Lich King wird, ist genau das. Ich habe wirklich gedacht so, wie frech kann man das denn noch klauen? Ich weiß, es gibt eine Comicvorlage, aber wie ihr es filmt, wie ihr es darstellt, wie ihr es zeigt, ist einfach von Blizzard geklaut. Und das ist eine Firma, die sehr viele Ideen geklaut hat in ihrer Spieleproduktionszeit, aber also in ihrer Geschichte. Aber das ist schon besonders dreist, was diese Filme machen.
Naja, ich gehe so weit, guck mal, ich weiß nicht, ob du den Charakter Null kennst.
Nur vom Hörensagen.
Okay, google ihn mal. Sie haben
also ich weiß, das Schwert zum Beispiel, das man auch nur im Anschnitt sieht, ist, dass das eigentlich dieses Schwert, oder wo es herkommt, das aus Thor 4 von, wie hieß der denn nochmal, Christian Bales Figur.
Ja, ja, dieser Godkiller da.
Ja, der the God Butcher. Dessen Schwert ist eigentlich Nulls Schwert.
Ja, guck mal ganz kurz, google einfach mal Null. Sie haben dieses eine Bild, das erste, was wirklich aufpoppt.
Ja, stimmt, das allererste.
Ja.
Das ist ein cooles Bild.
Ja, ich glaube, das haben sie gegoogelt.
Ja.
Haben irgendwann mitten im Prozess des Films gesagt, ja, wir bauen irgendwie Null ein. Mhm. Haben eine Sequenz animiert, zeigen sie dreimal, es ist die gleiche Sequenz.
Mhm.
Und unterschiedlicher Ton wird drüber gelegt.
Mhm.
Aber es ist sogar die gleiche Kamera. Das war so, weißt du, woran mich das erinnert hat? Ich weiß nicht, hast du die Michael Bay Transformers-Filme gesehen?
Mhm.
In Transformers 2 gibt es eine Szene mit einem Decepticon im Weltall, der so wie so ein Satellit ist. Und die benutzen diese Szene nicht nur dreimal, also es ist 1:1 die gleiche Kamerafahrt, nur ein anderer Satz. Aber es ist 1:1 die gleiche Szene. Nein, sie haben diese Szene sogar wiederverwendet aus Transformers 1, wo das einmal passiert. Also, und daran hat mich das erinnert. Weil ich wusste jedes Mal, ich sehe jetzt die gleiche Szene nochmal. Das ist so, wie wenn ich bei YouTube Leute finde, die irgendwas lustig nachsynchronisieren und dann immer wieder die gleiche Szene zeigen. Das war das. Und daran ist mir schon klar geworden, deswegen musste ich auch lachen, direkt im Intro-Segment des Films, weil wir haben da diesen Null, der sagt, ich bin Null, ich bin böse, das bin ich, das will ich. Aber ich frage mich auch, wem erzählst du das gerade? Erzählst du es mir?
Ja, so. Geil, also wem redet er überhaupt?
Ja, also es war halt komplett random. Und für Fans von Venom, ja, Null ist quasi der Schöpfer der Symbionten. Und der Trailer hat es ja schon so ein bisschen verraten. Das Zuhause von Venom hat ihn gefunden. Jetzt werden wie außerirdische Jäger abgeseilt, um ihn zu finden. Damit gibt es die bescheuertste Regel, die ich je gesehen habe in einem Film. Ich würde das nicht mal wirklich als Spoiler empfinden, weil ich finde, das passiert die ganze Zeit im Film. Und zwar, es gibt etwas, wo die hinterher sind, was Venom hat. Und das heißt, das sind die seltsamsten, inkonsistenten Regeln. Ich habe das Gefühl, die wurden geschrieben von 4-Jährigen auf dem Schulhof mit Klippo-Regeln beim Fangspielen. Und zwar, wenn er sich komplett als Venom transformiert, also so, dass er wirklich diese Venom-Kreatur ist, dann sehen diese Jäger das und finden ihn. Wenn er allerdings nur ein Tentakel ist oder der Kopf, der raushängt, dann sehen sie es nicht.
Mhm.
Ja. Und trotz allem, obwohl das so diese Riesenbedrohung ist. Erstens finde ich es witzig, dass wenn sie ihn orten, er vor ihnen steht und sie wissen, ah, da ist also dieses Wesen, das das Ding hat, hinter dem wir her sind, und er sich zurückverwandelt in Tom Hardy, sehen sie ja immer noch Tom Hardy und sie wissen, okay, das ist ja auch das Ding, wo es drin ist, weil sie sind nicht so wie der T-Rex, dass sie dann gar nichts mehr sehen, aber sie vergessen es
doch. Doch, die
einfach
sehen fast nichts mehr. Doch, die vergessen es. Doch, ich finde, das erklärt der Film schon, aber es ist trotzdem blöd, weil es ist ja direkt vor dir.
Ja, aber sie greifen ja auch andere Menschen an. Also
ja,
deswegen,
aber das ist ja auch inkonsequent. Also ja, die sehen Geräusche oder sowas und ja, und wenn die Leute auf sie schießen, dann sehen sie das halt. Ich will das gar nicht verteidigen, es ist bescheuert.
Ja,
ich bin bei dir.
Und Venom sagt sogar, ich kann mich jetzt nicht mehr zu Venom richtig machen, weil gefährlich, weil ganz gefährlich und mega gefährlich. Da gibt es aber eine Szene, wo er unbedingt tanzen will. Ja. Macht er es.
Und dann ist es der Last Dance.
Genau, es ist der Last Dance. Und dann ist er direkt da. Und dann ist auch die Army ist immer da, wo der Plot sie gerade haben will. Und an der Szene musste ich auch lachen. Und zwar als dieses Viech das erste Mal ortet, wo Venom ist, springt es einfach von dem Dschungel in die Luft. Nächste Szene ist, es kommt durch die Wolken hoch aufs Flugzeug, wo die sagen, ich so, ach so bist du. Du bist also so Point and Click und dann kommt er dahin. So, ich so, von wo hast du das gesehen? Von wo hast du das geortet? Also, hä? Und kannst du einfach über Länder wegspringen?
Anscheinend.
Aber später kannst du es halt nicht.
Ja.
Und es ist halt komplett verrückt. Und parallel probiert man dann noch, neue Charaktere einzuführen. Da ist so eine Wissenschaftlerin, die irgendeine Backstory hat, die interessant sein soll, aber uns wird auch hier immer nur der gleiche Flashback gezeigt. Immer und immer wieder. Mhm. Ich musste auch an Shyamalan Charakterwriting denken. Weißt du, Shyamalan, was der manchmal macht, ist, ein Charakter hat irgendeinen Quirk, so, hey, you stand out now. Weißt du? So nach dem Motto, einer redet über Bienen. You stand out now. Einer redet über Hot Dogs. You stand out now. Und da gab's eine, die aus irgendeinem Grund einen Weihnachtsbaum als Brosche hat. Mhm. Weil jetzt, verstehst du, quirky ist für solche Leute gleich Charakterbuilding. Und da nennt man sie auch hier und da Christmas Tree. Damit du ganz genau weißt, das ist doch die mit der Brosche. Und ich, wow.
Und die Brosche ist grün. Und das ist immer wichtig für den dümmsten Zufall. Ich möchte eine andere Sache noch hervorheben, bevor wir über den Cast sprechen. Zufall. Das ist der Film, deswegen hat er mich, glaube ich, so geärgert. Ich hatte schon lange keinen Film mehr, dessen ganze Handlung so sehr durch Zufall getragen wird. Alles passiert zufällig. Selbst dieser Tanz, den du erwähnt hast. Warum sollte man das tun? Es muss passieren, damit die Handlung vorangeht. Weil sonst geht die Handlung ja nicht weiter. Sonst tanzt er dann noch die ganze Nacht und es passiert nichts. Also er muss tanzen. Er muss damit dumme Dinge tun. Das ist forcierter Zufall. Es gibt aber auch sehr viel einfach Zufall. Also Rhys Ivans Charakter hast du ja kurz erwähnt. Der ist quasi bei dem ersten Alien-Encounter so ein bisschen mit dabei, ohne es zu ahnen. Dann begegnet er mitten im Wald Venom. Dann ist an der richtigen Stelle in der Handlung ist da ein Loch im Zaun. Dann vergisst er kurz, dass er Papa ist und macht dumme Dinge, weil der Zufall es halt so will. Und so ist jede Figur in dem ganzen Film geschrieben. Es sind sehr viele dumme Zufälle. Und das habe ich in diesem Ausmaß schon lange nicht mehr erlebt. Ich weiß doch, es gibt ein Musterbeispiel. Es ist aus meiner Studienzeit. Da haben wir in Gruppen Abschlussfilme gedreht, ne? Und es gab einen Abschlussfilm. Ich will jetzt nicht zu sehr lästern, aber ich muss das kurz erwähnen. Es gab einen Abschlussfilm. Den fand ich so albern. Der war so auf Madame Web-Niveau für mich. Und da fing die Handlung damit an, dass jemand bei der Bank einen Kredit braucht. Weil ihr fehlen, ich sag mal, 2000 Euro, ne? Und sie kriegt den Kredit nicht. Und dann geht sie aus der Tür raus, stößt versehentlich jemand um mit Flyern, mit einem Paket Flyern. Und auf dem Flyer steht drauf, schnell 2000 Euro verdienen. Das ist das Level an Writing, das Venom durchgehend hat. Und zwar unironisch. Das ist nicht Teil des Humors, sondern es ist wirklich dieses Writing, was sich Kelly Marcel dabei gedacht hat. Und das, deswegen mag ich den AI-Vorwurf von dir nicht, weil ein AI weiß, dass ein Drehbuch nicht nur durch Zufall getragen werden darf. Aber das weiß dieser Film nicht. Wenn Kelly Marcel sich mal die Mühe gemacht hätte, dieses Drehbuch in ChatGPT einzugeben und ChatGPT zu schreiben, sag mir bitte, wo dramaturgische Fehler hier drin sind, was ich anders machen sollte, dann hätte ChatGPT ihr gesagt, du hast zu viel Zufälle drin. Und zwar zu 1000% hätte ChatGPT das rausgefunden. Sie hat es aber nicht gemacht. Und das muss man ihr jetzt schon mal ganz groß vorwerfen. Und dann noch sie in ein Regiedebüt bei so einem Hollywood-Blockbuster reinzuwerfen, ist nicht sehr dankbar. Also ich finde, inszenatorisch sind die Sachen, die Second Unit offensichtlich gedreht hat, also alle Action-Sachen, noch so mit am besten. Und da fällt mir auch nur eine Szene ein, die im Fluss, wo ich sagen würde, das war okay. So, also auch nur inszenatorisch. Ich rede jetzt nur von, wie kann man Spezialeinheiten, übrigens auch, wie du Sony-Filme erkennst, erstens der Blaustich und zweitens sehen alle Spezialeinheiten gleich aus. Mhm. Das sind immer diese Helmtypen, damit du ja kein Gesicht siehst, damit es nicht zu brutal ist und versehentlich ab 16 ist oder ab 18. Es ist auch so eine Art Spezialeinheit, die in MCU gar nicht existiert. Das ist immer so ein Sony-Ding. Im MCU käme dann irgendwie ein komisches CGI-ILM-Monster aus dem Portal gehüpft, was hier ironischerweise auch passiert, aber halt nicht durchgehend. In Sony-Filmen sind es immer Spezialeinheiten.
Übrigens, das bringt mich dazu. Du hast ja, glaube ich, nie Dark Phoenix gesehen. Warst du das?
Den habe ich nie gesehen.
Okay, ist ja der schlechteste X-Men-Film. Aber das fällt mir gerade auf, weil du über Special Units geredet hast. Das ist die eine Sache, die im Film witzig ist. Und ich weiß nicht, ob sie das bewusst gemacht haben, weil da war ja schon klar, dass die X-Men gekauft worden sind von MCU. Während den Reshoots war das schon klar. Ja. Deswegen gab es ja auch noch Reshoots. Es gibt eine Szene, die ist sogar im Trailer. Die X-Men und Magneto werden gefangen genommen und auf den Zug gebracht. Ja,
ja, ich habe die Szene sogar gesehen.
Genau. Und es ist so eine Special Unit, die gefangen nehmen und denen solche Halsbänder anlegt, die deren Fähigkeiten blockt. Ja. Und diese Unit heißt Mutant Control Unit. Und die Kurzfassung steht auf jedem Band, das den sklavenmäßig rangedrückt wird, MCU.
Oh Gott.
Sorry, das finde ich lustig.
Ja. Ja. Okay. Lass uns noch, du hast einen Namen erwähnt für meine zwei Fragen, nämlich Ari Arad.
Nee, Avi Arad.
Avi. Avi heißt der?
Ja, Avi.
Ach, siehst du, ich wusste doch aber irgendwo ein V. Avi Arad. Der hat nämlich auch die alten Spider-Man-Filme produziert. Und ich habe ja gemeint, der sollte langsam Rente gehen, der ist nämlich 76. Weil er hat so sein Mojo verloren in den letzten Jahren. Ich habe ja schon gesagt, Uncharted hat er auch verbrochen als Produzent. Er hat Craven noch auf der Liste, der noch rauskommt dieses Jahr. Er hat Borderlands verbrochen. Morbius. Aber, das ist auch wieder zur Ehrenrettung, ich sehe gerade, er ist offiziell auch einer der Produzenten von Spider-Man Beyond the Spider-Verse, ja doch, von Beyond. Warte mal,
ich sag's mal so. Er hat sehr viel Rotz produziert und sehr viel Gutes produziert. Ich meine, er ist Produzent von Blade, X-Men. Hier, den ganzen X-Men-Film. Also, Also auch X-Men 2. Ja.
Ja.
Er ist auch noch Produzent gewesen bei dem ersten Iron Man, als es noch unter Paramount war. So, er ist Produzent gewesen bei den Spider-Verse-Filmen sowieso. Aber, und das ist das große Problem, er ist halt auch verantwortlich für so etwas wie Ghost Rider Spirit of Vengeance, Venom, Morbius, Kraven the Hunter.
Auch der erste Ghost Rider. Stimmt,
ist so. Ja, der erste Ghost Rider. Stimmt. Madame Web steht nicht in seiner Bio.
Habe ich das echt verwechselt? Steht das Madame nicht in seiner Web? Madame Web nicht. Nee, sorry, das habe ich ihm untergeschoben. Stimmt. Ich dachte das nämlich bis kurz vor der Podcast-Aufnahme, da habe ich nochmal nachgeschaut, weil ich wollte eigentlich sagen, die drei schlechtesten Filme des Jahres sind von ihm, aber es sind nur die zwei schlechtesten.
Ja. und er ist ja jetzt dran, einen Legend of Zelda-Film zu produzieren.
Aber, ja,
und nee, weißt du, wer Regisseur ist?
Ja, wusste ich. War das nicht? Trachtenberg war es nicht, oder?
Nein.
Ach, wer war es denn nochmal?
Wes Ball, das ist der Typ, der den letzten Apes-Film gemacht hat und die Maze Runner-Filme.
Ach, ja, genau.
Ja.
Deswegen passt das ja eigentlich wie Arsch auf einmal, weil eher, weil sie es ja als Live-Action machen wollen, was ich nicht verstehe. Das, ich hätte da auch gesagt, macht es doch animiert. Also man sieht, seine Filmografie ist natürlich sehr schwankend. Es gibt eine Konstante, gibt es. Er ist auf Franchises spezialisiert.
Voll.
Aber irgendwie hat er es bei Sony nie so richtig geschafft, das auf die Bahn zu bringen. Bei X-Men und so lief das. Es läuft auch so ein bisschen abseits von Live-Action, wie jetzt mit den Beyond the Spider-Verse, also mit den Spider-Verse-Filmen. Aber, also, auch, weißt du, allein diese Entscheidung, weil das muss ich ihm halt einfach unterschieben, Kelly Marshall als Regiedebüt daran zu lassen. Dass sie weiter die Drehbücher schreibt, okay, ja, Hit und Miss, weil Venom 2 fand ich ja okay. Aber das hätte jemand wie Andy Serkis oder so machen müssen. Also, nicht, dass das jetzt alleine den Film gerettet hätte, aber für die Art von Film sie da ranzusetzen als Regisseurin, weil wie du sagst, der Film hat keine Handschrift, also gar keine. Mhm. Und die Kamera sieht man halt auch nicht und die hatte ich ja angeteasert. Du hast ja schon so richtig gesagt, im zweiten ist es halt, wie heißt der nochmal, Richardson?
Mhm.
Bob Richardson, der Stammkameramann von Tarantino.
Genau.
Und das sieht man auch ein bisschen. Und der ist auch deswegen entstanden, weil er immer Bock hatte, mal einen Comicfilm zu machen. Er hatte nämlich noch nie einen gemacht. Deswegen hat er es gemacht. Und diese Spielfreude sieht man zumindest so ein bisschen. Und hier ist es Fabian Wagner, der eben auch Game of Thrones gemacht hat, wie zum Beispiel in Battle of the Bastards oder ich glaube sogar Winds of Winter. Und eben für Zack Snyder Justice League gemacht hat. Das ist schon ein bisschen besserer Kameramann, finde ich, als dieser Film es erahnen lässt. Aber das ist auch eine fucking lustlose Regie. Also wirklich in jedem Dialog, Schuss gegen Schuss, es gibt eine Halbtotale, es ist alles extrem lame gefilmt. Auch im Verhältnis zu einem anderen Venom-Filmen. Nee, das hilft nicht. Du hast die Wissenschaftlerin erwähnt, das führt mich zu was anderem, zum Cast. Mir ist eine Sache aufgefallen, noch mehr als in anderen Comicfilmen. Es ist relativ oft mittlerweile so, aber hier ist es absurd oft. Fast alle Schauspieler sind Briten.
Mhm.
Oder aus dem Commonwealth von mir aus. Das sind ja fast gar keine Amerikaner, aber sie spielen alle amerikanische Figuren. Mhm. Das ist mir gerade bei der Wissenschaftlerin aufgefallen, weil das Juno Temple ist aus Ted Lasso, aus der Serie. Und selbst der Barkeeper hier in Venom 3 ist der mexikanische Stürmer aus Ted Lasso, der Starstürmer von denen. Also das sind nur noch zwei Ted Lasso-Figuren, die nebeneinander stehen, was ein bisschen unglücklich ist, finde ich. Andererseits hast du Leute wie Stephen Graham, der aus den Guy Ritchie-Filmen ist, der ja hier
wieder diesen Polizisten da spielt aus dem letzten Teil.
Der ist auch Brite, oder?
Andy
Serkis ist Neuseeländer, also aus dem Commonwealth.
Ja, ist auch ein Brite.
Ja, Tom Hardy natürlich selber auch Engländer. Es gibt ja so, weißt du, was der Hauptgrund ist, warum so viele Schauspieler Briten sind in Amerika?
Ich glaube, wegen dieser Theaterausbildung, oder?
Ja, weil sie eine sehr gute Ausbildung haben. Ich würde nicht mal Theaterausbildung sagen, sondern eine sehr gute Schauspielausbildung. Was es auch ein bisschen elitär macht tatsächlich, weil das sind sehr teure Privatschulen. Und das ist dann so ein Klassending auf einmal, dass man quasi reich geboren sein muss, um das Glück zu haben. Ein bisschen mehr Glück hat man vielleicht bei einem Guy Ritchie-Film, weil das sind oft auch echte Straßengangster so gefühlt gecastet worden und haben sich so ein bisschen hochgearbeitet. Aber traditionell, die haben halt eine unfassbar gute Ausbildung. Und dann sind sie auch alle, und das ist ja kein Zufall, auch Superhelden geworden. Ne? Also von Benedict Cumberbatch bis, was ganz gut zum Spider-Man-Universum passt, weißt du noch, welche Comichelden eine WG hatten?
Weißt du das noch? Comichelden eine WG? Ja, die Fantastic Four.
Nee, also die Darsteller meine ich.
Ach so, Wahnleben?
Ja, weißt du das nicht? Ich lass mich dein Mind blown. Vielleicht hast du es schon mal gehört.
Warte, da klingelt irgendwas.
Relativ jung waren sie da. Es ist deswegen nicht lang her, weil sie alle relativ jung sind. Andrew Garfield.
Ja.
Zusammen mit Charlie Cox.
Ach echt?
Und ja, Robert Pattinson.
Stimmt.
Alle drei, also Daredevil, Spider-Man und Batman, haben in der WG gelebt. Und da gibt's auch viele Fotos von ihren Partys und sowas. So, googelt das mal. Ich glaube, es war sogar noch ein Vierter dabei. Ich muss mich nur gerade überlegen, wer noch berühmtes dabei war. Andrew Garfield, Charlie Cox, Robert Pattinson. Das ist so witzig. Alles diese Briten, ey. Ah, hier, Eddie Redmayne war auch dabei.
Ah, weißt du was, dass ich Eddie Redmayne hat mitgespielt in The Danish Girl und so weiter. Und ich glaube sogar Oscar-Preisträger ist er. Und kurz darauf hat er eine der schlimmsten Performances aller Zeiten hingelegt.
Ja, natürlich, in Jupiter Ascending.
Wow.
Aber das ist ja schon wieder kultschlimm.
Also ja, kultschlimm. Jupiter Ascending ist auch so ein Film, der...
Ich fand den gar nicht so schlecht als Film.
Oh, wow. Also ich fand den ja... Ich fand den ja so scheiße, dass er toll ist, ne?
Das auch, aber mal abgesehen davon, dass das mit Channing Tatum halt total albern war, mit diesem
Wurst. Da war alles, da gab es nichts, was nicht albern war. Also, weißt du, sich da nur auf Channing Tatums Ohren zu konzentrieren, dieser Film ist, also von der Kloputzerin, die in einem alten Gemälde eine heilige Befreierin ist, es war... Der Wahnsinn. Also dieser Film, ja.
Ein WG-Mitglied habe ich noch vergessen, das schließt wieder den Kreis zu zum Venom 3. Es ist der Hauptdarsteller aus 50 Shades of Grey, Jamie Dornan, der war auch noch mit dem. Also es war eine wechselnde Besetzung. Ich glaube, die waren nicht alle gleichzeitig, aber es gibt viele Fotos von ihnen gemeinsam. Das war so eine Clique quasi. Und deswegen sind auch alle aus einer Generation, also es ist auch kein Zufall. Und es hat natürlich auch damit zu tun, weil sie alle gleichzeitig Schauspiel studiert haben, weil sie alle versucht haben, gleichzeitig in L.A. Fuß zu fassen. Und dann haben sie halt in WGs zusammengelebt und daher kommt das. Und ich warte immer noch so auf, keine Ahnung, das perfekte Team-Up zwischen diesen alten Freunden. Ich finde das irgendwie cool. Hm. Also gerade die Fotos, ich habe irgendwann mal auf Social Media hatte ich die Fotos gepostet, weil diese WG-Party-Fotos sind so süß. Mit ihren Freundinnen damals und so. Und du merkst so richtig, als wärst du die eigene Vergangenheit, wenn man ein paar Jahre zurückdenkt, als man noch studiert hat oder zu, was weiß ich, gerade mit der Schule fertig war, sich ein bisschen versucht hat, in der Stadt anzukommen, in WGs gelebt hat. Es gibt einfach so viel Flashbacks, wenn man sowas sieht. Und das ist irgendwie ganz süß. Aber nichts davon ist irgendwie in Venom 3 wiederzufinden, deswegen vergessen wir diesen Ausflug wieder. Aber britische Schauspieler, alles ist britisch. Also bis zu dem Punkt, an dem ich mich schon frage, habt ihr jetzt einfach immer versucht, den besten Schauspieler für eine Rolle zu finden, wie Jude Edgeford oder Russ Evans? Oder ist das so ein Multiversumshinweis? Weil das ist ja schon geradezu albern. Die haben ja alle auch im Marvel-Universum schon unterschiedliche Rollen gespielt, teilweise. Also Jude Edgeford kommt in 3 MCU-Filmen vor, als der immer gleiche Figur in verschiedenen Multiversumsdingern.
Ja, er kam in Mordo, also er war Mordo bei Doctor Strange.
Ja, in 3 Filmen. Also Doc Strange 2 und ich wollte WandaVision, aber das ist ja Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Kommt da noch irgendwo vor?
Nee, nur in den beiden.
Nee, nur in den beiden.
Ja, Rhys Ifans ist Dr. Kurt Connors. Wen gibt's noch?
Da drin? Mir fällt gerade sonst keiner ein.
Ja, aber sie haben halt auch, allein mit dieser Rhys Ifans, so die eine Sache, die Leute noch an der Stange irgendwie gehalten hat, war okay, weil man auch Andrew Garfield die ganze Zeit löchert, kehrt er zurück. Und ist das heimlich, das Andrew Garfield-Universum, in dem das spielt? Weil wir wissen ja, es ist nicht das MCU-Ding. Ist es ja nicht. Mhm. Weil Venom hatte ja dort einen kurzen Auftritt und wurde wieder weggesappt, als er besoffen war. Die Szene haben sie übrigens nochmal komplett nachgespielt und nochmal komplett nachgedreht. Und sie hatte nicht mal das gleiche Comedic Timing wie die Post-Credits-Szene. Was ich ganz krass finde. Es war die gleiche Szene und fast der gleiche Dialog, ein bisschen gekürzt. Und es hat automatisch nicht mehr das gleiche Teil. Ich muss sagen, die Szene war damals witzig. Die Szene war wirklich witzig am Ende von Spider-Man No Way Home, wo Eddie Brock mit Venom sich besäuft in einer Bar und so die Geschichte des MCUs erfährt. Hat nicht gezogen.
Ich finde auch gerade sonst keine Überschneidung. Da muss ich das zurücknehmen, es sind die 2 Leute. Aber wo ich mir wirklich denke, also das ist doch jetzt maximal unglücklich oder es ist so ein Multiversumsschissel. So nach dem Motto, guck mal, wir haben ein bisschen MCU-Flair, aber das stimmt ja gar nicht. Also Rhys Evans ist ja nicht mehr MCU. Es ist komisch, was soll das denn? Und dann spielt halt trotzdem, also auch von der, wie er es spielt, Jude Edgeford spielt halt hier doch eigentlich eine Variante von Serenity, von seinem Bösewicht in Serenity.
Ja, nein. Also
nicht ganz so ruhig, ein bisschen impulsiver, aber...
Also muss ich auch direkt sagen, nein. Ich muss auch immer zuerst an Serenity denken, wenn ich ihn sehe und tatsächlich auch in irgendeiner Government-Rolle. Ja. Aber nein. Weil die Serenity-Rolle ist komplex, ist voller Widersprüche, ist ein Typ mit einem Ehrenkodex, ist ein Mann von Kultur, ist ein Mann, der keine Fragen stellt, sondern ausführt und gleichzeitig irgendwie einen halbmoralischen Kompass hat und sagt, I tell you your sin. Und sagt, I do kill children if it needs to happen. So, er ist der Wahnsinn in Serenity. Mhm. Sorry, davon ist gar nichts hier. Er ist einfach Military Guy aus dem Michael Bay Film. Das ist er.
Okay. So. Ja, doch, ja, du hast schon recht. Das ist nicht ganz vergleichbar. Er hat halt so die Momente, in denen er ruhig ist und strategisch ist. Und dann denke ich immer sofort, wenn ich Tutor Edge vorsehe, dann denke ich, hier, Serenity.
Du denkst, es ist der Operative.
Der Operative, das war der Name. Oh Gott, das ist so gut.
Er hat ja nicht mal einen Namen in Serenity. Er ist ein Geist. Er ist der Operative. So, aber nein, Serenity ist mega. Guckt Serenity, Leute.
Guckt erstmal Firefly. Firefly ist ja auf Disney Plus und dann schaut ihr Serenity. Ja gut, ich glaube, wir können gar nicht mehr so viel sagen, ohne jetzt endlich in den Spoiler-Part zu gehen.
Gibt's so viel zu spoilern, frage ich mich halt auch. Aber ja, let's go.
Was kommt dazu? Es gibt nicht viel zu spoilern.
Okay, let's.
Ich meine, selbst der Titel des Films spoilert doch das Ende.
Ja, let's spoiler. Okay, let's spoiler. 3, 2, 1. Ja, Venom, ich habe euch jetzt alle gewarnt, Venom stirbt in Anführungsstrichen am Ende des Films, aber auch das ist inkonsequent. So, er opfert sich, indem er Supermonster einnimmt, was er kann.
Auf einmal.
Auf einmal, obwohl er vor die ganze Zeit weggerannt ist, aber jetzt kann er das, nimmt es ein und springt ins Säurebad und macht auch Chiwetel Ejiofor gleich mit tot, wo ich krass lachen musste, weil der Typ wurde durchgespießt und steht immer wieder ein letztes Mal auf und drückt noch einen Knopf und fällt immer wieder hin.
Hier kommt der Säureregen, ja, dann ist er immer noch nicht tot.
Ja, also weißt du, woran ich da denken musste? Ich musste an Austin Powers denken, als Dr. Evil, Will Ferrell's Ja. Ah, I'm burned very well, really bad, please help me, I try to get up. Oh, my leg is broken. I can see the bone. Und dann hörst du so, Dr. Evil. Yeah, not dead. Just severely burned. Okay, thank you. Und dann hörst du, dass die Tür aufgeht. Oh, you're here to help me. You shot me. Why did you... So, das ist das Ende, das sie ihm geben. So. Ey, sag mir, dass es nicht dieses Ende ist.
Ja, er stirbt mehrere Tote, das kann man glaube ich.
Er stirbt mehrere Tote. Und dann ist Tom Hardys, der Venom Tom Hardy ist tot, aber Eddie Brock lebt noch. Übrigens, Tom Hardy hat ganz schön zugenommen mit dem Film. Der hat eine kleine Wampe, finde ich. Und er hat einen Watschelgang den ganzen Film über, was ich nicht verstanden habe. Weil den Watschelgang.
Ich denke, er ist ein bisschen Muskelmasse, weil er ja Martial Arts macht mittlerweile.
Nee, der Watschel.
Das ist so ein UFC-Ding, das ist ein Schwergewicht. Macht er nicht Brazilian Jiu-Jitsu? Kennst du die Geschichte, oder?
Ja, aber der Watschelgang, ganz kurz.
Ja.
Den hatte er in den Vorgängerfilmen immer nur, wenn Venom ihn irgendwo hingelotst hat. Jetzt hat er das die ganze Zeit, auch wenn er Tom Hardy, also, das gibt überhaupt keinen Sinn. Ich war so, ist das Absicht? Ist das keine Absicht? Ich hab's gar nicht verstanden. Ich hab mich da wirklich gefragt, wieso läuft der jetzt so? Ich finde das total komisch. Und, naja, erstens wissen wir, dass es noch einen Symbionten gibt im MCU, weil der hat ja was zurückgekackt auf die Theke. Mhm. Zweitens hat er auch etwas auf die Theke gekackt bei sich, in seinem Universum, weswegen sie diese Szene nochmal repliziert haben. Und die wurde auch noch eingefangen. Und am Ende der Post-Credits-Szene sieht man, dass etwas von dieser Venom-Masse noch draußen ist. Also könnte man locker ein Venom 4 machen, wenn der Film viel Geld erzielt. Und Tom Hardy hat jetzt schon gesagt, ja, das ist, also er will schon, dass das sein letzter Venom-Film ist, aber er würde auch voll gerne noch mal wollen, ein Crossover mit Spider-Man zu haben, wo die sich auf die Frage... Hat er jetzt in dieser Pressetour gesagt, ja. Das bedeutet, wenn danach gefragt wird, dann nimmt man einfach diesen kleinen Popel von Venom-Masse und der wird dann zu großem Venom wieder und dann schmeißt ihn auf Tom Hardy und fuck hast einen Film. So einfach.
Aber war das dann in der Post-Credit-Scene, war das die Venom-Masse?
Ja.
Weil das war doch erstmal nur eine Filiole, so eine. Das war ja nur so eine, dieses Glasding halt. Ach, das war das von der Venom-Masse.
Ja, das war das, was in der Bar gesammelt wurde, kurz bevor es auf den Barkeeper gesprungen ist.
Ah, das habe ich gar nicht gemerkt, dass das dasselbe ist. Das
Das
hat ja doch mehr Bedeutung, als ich gedacht habe, ich scheiß Post-Credit-Scene.
Ja, aber das heißt, Venom kann wiederkommen. Und das Krasse ist, er sagt es ja sogar. Er sagt, We shall meet again. Irgendwie sowas sagt er ihm ja sogar an einer Stelle. Und deswegen ist selbst der Tod ist konsequent inkonsequent oder inkonsequent konsequent, weil er ist tot, aber die Tür ist offen. Die Tür ist absolut offen. Entweder sagen sie, sie machen aus dieser Post-Credit-Scene nie wieder was und dann ist es einfach vergessen. Oder sie sagen, ey, wir wollen doch nochmal richtig viel Geld machen. Tom Hardy, hier hast du die und die Kohle, komm, sei nochmal Venom.
Ja, oder jemand anderes macht's dann.
Ja, genau. Also
genau. Apropos jemand anderes, weil der Film ja auch nur ein Franchise-Killer-Film ist, also ein Franchise-Labor-Film ist, gibt es ja auch einige Figuren, die hier eingeführt werden und kein Ende haben eigentlich. Also sie werden sogar vergessen aktiv. Also Juno Temples Figur, der Dr. Payne, die Dr. Payne hat, ist jetzt offensichtlich auch ein Venom. Weißt du, welche Venom-Variante das ist? Ich kenne mich im Venom nicht aus. Pinker Venom mit Blitzen, Flash-mäßig schnell.
Die sah ein bisschen aus wie Comic Shriek, was aber keinen Sinn ergibt.
Venom Pink Fast habe ich jetzt einfach eingegeben bei Google und rauskommt irgendwelche Musik. Venom Pink Fast Comic. So, gibt's tatsächlich, die heißt aber nur, nee. Venom. Doch, hier, ich hab's doch schon. Agony?
Ja, Agony. Ja, stimmt, du hast recht. So, aber es ist scheißegal, wie die heißen, die machen ja eh nichts.
Wenn die nochmal so zurückkommen. Das Ding ist halt, Juno Temple ist natürlich fantastisch in Ted Lasso, aber davon ist ja hier nichts übrig geblieben, bei einer Figur. Wie du sagst, Exposition Dumping, auch noch ein Flashbacks ohne Ende und dann diese Quirks mit hier Büroklammer hier und dann noch dieses Zucken im Arm die ganze Zeit. Jeder hat irgendwie seine Quirks. Überall Chekhovs Gun. Also Leute können nicht mal Schuhe ins Regal stellen, ohne dass das eine Stunde später als Gag herhalten muss, wegen den rosa Schnürsenkeln. Das ist auch so ein Running Gag in dem Film. So, lass uns ein bisschen stirb langsam sein, du hast nie Schuhe.
Ja, ja.
So viele Dinge.
Das Einzige, was da witzig ist, ist, dass der eine Typ ihm auf den Fuß pisst, weil er Sandalen hat.
Ab da habe ich es immer gerochen. Weil auch Mrs. Chen, übrigens auch Zufall, begegnet Mrs. Chen in Vegas in genau der Sekunde? Ausgerechnet ja. Sie? Und sie hat so ein Out-of-Character-Moment, wo sie einfach mit ihm tanzen will und so ein Quatsch? Es ist so absurd, die Zufälle in diesem Film. Die sind wirklich absurd. Ein Lottogewinn nach dem anderen, damit die Handlung vorangeht.
Ja, und die haben auch, das ist der erste Film, der Michelle Williams überhaupt nicht mehr zurückbringt und gar nicht adressiert.
Ja, das vergisst er dann komplett.
Also sie ist nicht mal da. Also
ich habe sie aber auch vergessen, wenn ich ehrlich bin.
Naja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er ja trotzdem im zweiten Teil musste er so ein bisschen lernen, dass die jetzt nicht mehr zusammen sind, aber er hat sie halt trotzdem vermisst und dass es da irgendwie eine Form von Resolution gibt, für die, die sich dafür jucken in diesem Film. Ja,
aber da könnte man auch sagen, das hat der zweite Film halt schon gemacht.
Ja. Aber
also, bin ich eigentlich ganz froh, das hätte er nicht auch noch gebraucht, wenn ich sage, der Film kein Love Interest. Weil da habe ich schon gedacht, oh Gott, läuft das in diese Richtung? Oh, zum Glück nicht. Aber auch das bleibt natürlich komplett offen, genauso wie Christmas, die auch mal kurz ein Venom sein dürfte, weil hier haben wir schon so eine kleine, also eine Spider-Man No Way Home-Visierung ist es nicht, aber ein bisschen wie bei Shazam. Mhm. Hast einfach denselben Held in unterschiedlichen Farben überall da rumstehen.
Ja, ja.
Aber die werden dann einer nach dem anderen weggeschreddert. Ich glaube, das war die einzige coole Kreatividee, die ich im ganzen Film gesehen habe, dass die wandelnden Alien-Monster einfach jedes Mal jemanden wegschreddern, wenn sie ihn fressen. Also sind nur wieder rauskommt. Fand ich schon fast eine gute Idee für das, was sie sind, dass sie genau das können. Aber das war's dann auch schon, weil die haben überhaupt nichts Gruseliges ausgestrahlt. Die sind auch sehr inkonsequent, wie du sagst, bei ihren Fähigkeiten und wie viel sie aushalten.
Ja,
manchmal
auch,
reicht dann doch eine Rakete und dann ist es vorbei.
Auch, dass der Cop jetzt Toxin ist, was ja so angedeutet wurde am Ende von Venom, Let There Be Carnage, bedeutet einfach, er ist ein grüner Venom. So hundertprozentig. Ja. Er redet, glaube ich, auch von. Das würde mich immer wundern, wenn Tom Hardy den auch gesprochen hätte. So.
Also klingen auch so, noch alle gleich jetzt.
Ja,
ne?
Also, ja.
Rhys Evans ist unerträglich in dem Film. Ich bin mir nicht ganz klar, wie ich seinen Namen richtig ausspreche. War es Rhys Evans oder Rhys Evans?
Ich glaube, Rhys Evans. Ich sag immer Rhys Evans, weil es ist
Rhys
Evans. Weil es ist mit dem F.
Ja, ich glaube, so ist es. Nicht wiederzuerkennen, außer mit dem Bart aus House of the Dragon-Zeiten, also so wie er spielt. Also geradezu nervig, auch die Figur. Übrigens ist der ganze Film Jukebox-Musical gefühlt.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Das war so eine, das war für mich absolut Michael Bay-Blockbuster. Mhm. Du nimmst ganz tolle, etablierte Schauspieler und packst sie in bescheuerte, nicht lustige Comedy-Relief-Charaktere. Und es ist so Michael Bay 101. Weißt du, du hast einen Transformers-Film, auf einmal hast du John Malkovich drin, der irgendein Karikaturboss spielt. Oder du hast, du hast Anthony Hopkins, der da ist, um Exposition zu kotzen.
Ken Jeong hast du auf einmal drin.
Du hast Ken Jeong, genau, der auch einfach nur da ist, um kurz albern zu sein. Und das ist so, das ist für mich Michael Bay 101.
Ja,
so.
Stimmt. Außer, dass der bessere Effekte hat.
Mich hat dieser Film wirklich schmerzlich erinnert an die Transformers-Filme.
An Transformers 3 vor allem, würde ich sagen. Der ist auch irgendwann as fuck.
Ja.
Oder überhaupt die letzten Transformers-Filme. Ich habe dann Transformers 4 aufgegeben.
Das war auch der Schlimmste.
Ich aufgegeben.
Ja, obwohl Teil 5 ist genauso kacke.
Ich habe gehört, 5 soll noch schlimmer sein.
Ich habe die beiden gesehen, ohne Witz, sich zwischen denen zu entscheiden. Das ist so, als wenn ich dir jetzt 2 Schalen mit Scheiße gebe und sage, sag mir mal, welche besser schmeckt. Die Antwort ist, du willst keine Kacke probieren. So.
Ja, aber die Antwort, so. Also meine Antwort wäre, kommt drauf an, was gegessen wurde.
Okay, ja. Leute, also schickt eure Kacke an Marco.
Ich habe mir diese Frage nicht gestellt. Wenn es das oder das ist, foltert nicht die Taliban, so heißt es doch immer im Fest und Flauschig. Du musst dich entscheiden, du kannst nicht ausweichen. Keiner will Scheiße fressen. Du musst dich entscheiden, sonst foltern dich die Taliban. Eine Sache noch, die relativ schnell klar wird im Film, finde ich, dass Null ja unmöglich wirklich kommen kann. Weil dann ist der ist ja so mächtig und alles, und die haben ja schon Probleme mit dem einen Vieh. Da wurde mir relativ schnell klar, okay, das ist einfach euer Thanos.
Ja, ist er auch. Ihr
hier gerade.
Die haben ja auch gesagt, dass der jetzt in diesen kommenden spiderlosen Spider-Film jetzt der soll jetzt dieses Bindeglied werden. Der soll jetzt das Bindeglied werden in den anderen spiderlosen Spider-Filmen, was total bescheuert ist, weil er ist der Schöpfer der Symbionten. Das heißt, da sollte es zumindest irgendeinen Link geben. Ich meine, mit Thanos hatten wir zumindest diesen Link mit Gamora aus den Guardians, weißt du, es ist so. Aber jetzt ist es ja überhaupt nichts Persönliches, jetzt ist einfach nur bescheuert. Und am Ende guckt er wirklich in die Kamera, sagt, ich komme trotzdem irgendwann. So, also sagt er im Grunde genommen. Ich paraphrasiere gerade, aber er sagt, irgendwann komm ich, glaub mal. Aber dafür muss der Film Geld machen. Ja. Und ich wittere einen Flop, überraschend. Ich wittere
einen
Flop.
Der muss ja nicht Geld machen. Ich glaube auch, dass er ein Flop wird. Also in Zeiten, wo ein Joker 2 floppt, weil wir uns alle darüber beschweren, wie, wir haben ja jetzt einen Podcast darüber gemacht. Aber in Zeiten, in denen ein Joker 2 floppt, kann mir niemand erzählen, dass Venom 3, egal wie erfolgreich die anderen 2 Venom-Filme waren, dass der richtig geil funktioniert an der Kasse. Das kann ich mir einfach
nicht
vorstellen.
Darfst aber nicht vergessen, Venom 2 hat nur 110 Millionen gekostet. Venom 3, Entschuldigung. Und Joker The Last Dance 250 Millionen.
Ja, das stimmt. Das reicht, damit er nicht floppt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Venom 3 so viel einspielt wie 1 oder 2. Dafür wird die Mund-zu-Mund-Propaganda zu schlecht sein. Das können nicht nur wir zwei sein.
Abgesehen davon hat Venom Let There Be Carnage schon weniger performt als Venom 1. Deutlich weniger.
Okay.
Also Venom 1 hat 800 Millionen eingespielt. Mhm. 856 genau genommen. Mhm. Und das bei einem Budget von, lass mich nicht lügen, ich sag dir gleich das Budget von Venom 1, das war ja nur 100 Millionen. Ja. Mhm. Venom 2 hatte 110 Millionen, hat immer noch, war ein Hit, hat 500 Millionen eingespielt. Das ist ein Hit. Kann man nicht leugnen. Aber 500 Millionen sind keine 800 Millionen. Mhm. Ja. Und Venom The Last Dance, da haben sie zumindest draus gelernt und das Budget nicht nochmal angehoben. Mhm. Also das Budget von Venom The Last Dance ist das gleiche Budget wie von Venom Let There Be Carnage. Mhm. Und meine Projektion für den Film ist, dass er so 250 Millionen einspielen wird.
Das ist sehr wenig.
Ja, er wird nicht gut sein, aber er wird gerade so auf Break even kommen.
Ich sag 300 bis 400, aber damit wäre er knapp ein Plus. zusammen mit Budget, also zusammen mit Marketing-Budget. Ich traue es den Leuten zu. Was man beim zweiten nicht vergessen darf, da kam auch eine Corona-Pandemie raus. Mhm. Das drückt ja auch ein bisschen die Einnahmen. Plus, die rechnen sich das ja dann auch so aus. Die denken, okay, der zweite hat jetzt nicht so viel angenommen wie der erste, aber hey, es ist Corona. Dann wird der dritte schon wieder besser anziehen. Das glaube ich aber nicht, dass er besser ist als der zweite. Also besser abschneiden wird. Aber ist jetzt nur meine Prognose auch. Deine ist auch nicht so schlecht. Kann schon sein. Also in Zeiten, wo ein Joker 2 floppt, kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie...
Gut, aber Joker 2 hat eine der katastrophalsten Word-of-Mouth-Publicity, die ich je bei einem Film gesehen habe. Je bei einem Sequel. Mhm. Und ich stehe auch dazu, das hat er auch komplett verdient. So, Joker 2 ist auch in meiner Flop 10 des Jahres. Also
bei mir ja gar nicht, aber das hat mir...
Ja, also Joker 2, es ist für mich auch ein Stück Scheiße. Es sieht nur besser aus.
Es ist besser geschrieben, es ist besser gespielt.
Besser geschrieben ist ein dehnbarer Begriff. Aber ich
finde... Der wird nicht durch Zufall vorangetrieben. Damit ist er automatisch besser geschrieben.
Arthur selbst wird nur passiv durch den Film getragen.
Das kann ja sein, aber es ist nicht der Zufall, der diktiert, was passiert. Dass der Zufall diktiert, wie die ganze Handlung funktioniert, ist für mich eine so krasse Drehbuchsünde. Es war wirklich für mich nicht zum Aushalten. Schon wieder ein Zufall. Schon wieder einer. Ich habe so laut durchgeschnauft, jemand in der gleichen Reihe, der, wie ich saß, hat schon zu mir rübergeschaut und musste lachen deswegen, weil ich... Es war ganz unerträglich für mich, dieser Film. Man kann ja wenigstens, weißt du, man kann inhaltlich komplett Joker 2 zerreißen, verstehe ich. Haben wir ja gemacht. Also auch zusammen. Auch die Musical-Form und so weiter. Haben wir ja auch gemacht. Aber wenn du das neben Venom 3 hältst, also da haben wir einfach Double Standards, was das angeht. Aus Gründen vielleicht auch. Weißt du, und Venom bedeutet einem niemandem irgendwas und Joker 1 hat vielen Leuten viel bedeutet. Das ist halt ein Double Standard, der dadurch entsteht, finde ich.
Ja, aber ich erneut, also das hier, da sagst du was, weil dieses gesamte Venom, Spider-lose Spider-Man-Universum geht mir ja jetzt schon seit Jahren am Arsch vorbei, weißt du? Das heißt, der Film konnte mich nicht enttäuschen, das muss ich schon mal sagen. Der Film konnte mich nicht enttäuschen, weil ich überhaupt keine Erwartungen hatte. Und er hat es trotzdem geschafft, noch so viel schlechter zu sein, als ich gedacht habe, dass er sein wird. Mhm. Weil er ist definitiv schlechter als Venom 1 und 2.
Ja.
Und er ist, er ist wahrscheinlich sogar schlechter als Morbius. So, und
ja, ist er. Bei mir also schon. Ich habe Morbius 2 Sterne gegeben auf Letterboxd. Warum auch immer.
Ich weiß, du hast den voll verteidigt damals in unserem Podcast. Ich glaub,
mein Hauptargument war, Eternals ist schlechter als der.
Nein, ich glaube, dein Hauptargument war, du hast Jared Leto dazu interviewt. So.
Das kann sein.
Und
das ist mein Gefühl, deswegen besser war.
Das hatte halt voll dein Bias damit. Du hast auch zu mir damals, das werd ich nie vergessen, das ist das eine, was ich dir immer vorhalte, wo ich hoffe, dass du das irgendwann schriftlich revidieren wirst.
Was denn?
Dass du im Podcast gesagt hast, das CGI ist flawless. Und ich so, nee.
Habe ich das echt so gesagt?
Genau so. Du hast gesagt, es ist flawless. Und ich so.
Also ich würde immer noch bleiben, es ist relativ flawless. Sinne von, nicht, dass es saugut ist, sondern im Sinne von, dass es ausreichend gemacht ist, dass es mich nicht aus dem Film reißt. Also da habe ich schon ganz andere Dinger gesehen, wie Madame Web zum Beispiel. Auch hier bei Venom 3 habe ich hier so viele CGI-Stellen, wo ich sage, das ist so uncanny, dass es mich rausreißt.
Aber das war bei
mir. Das habe ich bei Morbius gar nicht so.
Bei Morbius war das bei mir auch so. Also Morbius ist wirklich auf dem CGI-Level Next-Level-Scheiße so. Aber
Next-Level-Scheiße ist schlechter als Madame Web. Also schlechter als Madame Web.
Das ist Potato. So.
Ja, also, aber das ist meine Frage.
Die sind für mich auf einem Level. So, also die sind für mich auf, also vom CGI sind die für mich auf einem Level. Aber ich mag Madame Web mehr als Morbius, weil er so viel lustiger ist.
Hey, mag ich auch. Bin ich jetzt also, mittlerweile dabei.
Und ich habe halt im Endfight, ich finde, Morbius hatte den schlimmsten Endfight in der Geschichte von Superhelden-Geschichten, weil da war einfach dieser CGI-Wirbelsturm von Fledermäusen, wo ich gar nichts erkennen konnte, also gar nichts. Ich
finde den von Black Panther 1 ja sehr schlimm.
Oh, der ist auch schlimm. Der ist fürchterlich. Der ist richtig fürchterlich.
Da ist das CGI übrigens schlechter als in einem Morbius. Da kannst du mir nichts erzählen. Ja, also gut, diese Gummibärchen, die sich da bekämpfen.
Ja, ja, das sieht halt aus wie Neo in Matrix 2.
Das sieht aus wie in Blade 2 vor diesen Scheinwerfern.
Ja, oder Neo in Matrix 2.
Und das ist schlimmer alles als Morbius. Da bin ich der festen Überzeugung. Morbius ist halt wie so ein Comicfilm aus den Nullerjahren. Wie so ein Ghost Rider. So wirklich völlig egal. Aber auch nicht komplett Katastrophe, sondern okay, den habe ich gesehen.
Warte, ich fand den komplett Katastrophe. Also das ist bei mir, also Morbius, den werde ich nie auch nur irgendwie verteidigen. Ich werde nur mal Sachen finden, wo ich sage, ja, aber das ist noch beschissener. Dass wir da angekommen sind, dass wir sagen müssen,
sind wir uns zumindest einig,
dass wir sagen müssen, das ist noch schlechter als Morbius. Das wertet für mich nicht Morbius auf, das wertet für mich den Zustand unserer Unterhaltungsindustrie ab.
Aber lass uns nochmal kurz festhalten, du fandst Eternals besser als Morbius. Eternals fandst du überraschend okay oder irgendwie sowas?
Ich fand, ich fand Eternals lustig, aber auch aus den falschen Gründen. Ich fand es lustig, aber ich fand es so lustig wie Madame Web. Fairness halber, ich hab Eternals nie wieder gesehen. Weil
ist auch schwer, wenn man wach bleiben will.
Ja, der dauert halt auch 8 Jahre, oder? Ja. Also, ich weiß noch, als ich bei Eternals im Kino saß, was mir aufgefallen ist, ist, dass irgendwie nach gefühlt 1,5 Stunden noch nicht mal alle Charaktere zusammen versammelt worden sind und die immer noch mehr Leute eingeführt haben, wo ich mich gefragt habe, wer bist du denn?
Lass mich da kurze Brücke nochmal zu Venom schlagen. Was glaubst du, das ist eine Quizfrage, wie lange ist Venom 3? Wie viele Minuten?
2 Stunden?
Knapp unter 2 Stunden. 110 oder 109 Minuten. Das finde ich interessant, weil ich finde, der fühlt sich viel länger an.
Der hat eigentlich
eine Länge, wo wir ja oft sagen, wenigstens ist der Film knackig. Das ist beim zweiten Venom trifft das zu, selbst beim ersten Venom, weiß er, wann er zu Ende sein muss. Beim dritten, ich meine, das muss ich Kelly Marshall lassen. Sie hat ihn mit Zufällen zugeschissen, dass die Handlung schnell genug vorangeht, dass der Film sich in der Theorie nicht zieht, aber ich finde, er zieht wie Hechtsuppe. Und er zieht sich wie Kaugummi. Ach komm, ist ja egal. Er zieht sich wie Kaugummi.
Er zieht wie Hechtsuppe. Hat er nicht gesagt.
Das habe ich doch schon mal im Podcast. Ja, aber das ist schon ein Running Gag. Ey.
Aber das sagt man, wenn es zieht, wenn der Wind weht.
Ich weiß, ist doch jetzt. Ich und Sprichwörter. Aber dieser Film fühlt sich deutlich länger an. Ich konnte meiner Uhr nicht glauben. Ich habe wirklich gedacht, habe ich irgendwie die Zeit falsch gestoppt oder so. Das kann nicht sein, dass der unter 2 Stunden ging. Ich habe wirklich letzte halbe Stunde nur gedacht, wann gehst du endlich aus?
Ja, ja.
Also, naja. Lassen Sie sich weiter darüber reden. Lassen Sie über andere Dinge reden. Wir haben nächste Woche, und das haben wir schon letzte Woche aufgenommen, deswegen fühlt sich das ein bisschen falsch an, dass ich das jetzt so sage, aber wir haben nächste Woche ein Halloween-Special.
Ja, ich freue mich. Weil wir waren mit Alper und haben, wie lange? 2 Stunden, 2,5?
Es waren am Ende 2,5 Stunden.
Ja, also das ist ja etwas, worauf ich poche, weil Halloween so wichtig ist. Also droppen wir das Thema schon, worüber wir geredet haben oder nicht?
Nee, ich glaube, das können wir noch geheim halten. Hä?
Ja.
Wenn ihr es nicht verpassen wollt, schaltet nächste Woche ein. 2,5 Stunden mit Alper von Cinema Strikes Back. Irgendwas mit Halloween.
Ja, ist auf jeden Fall unser alljährliches Halloween-Special, wo ich auch so glücklich war, dass Marco endlich mal wieder dabei war bei einem Halloween-Special.
Was soll das denn heißen? So viel hatten wir jetzt auch wieder nicht. War ich letztes Jahr nicht dabei?
Du warst letztes und vorletztes Jahr, glaube ich, nicht dabei.
Echt jetzt? Was war denn das Special?
Eins war mit dem besten Horrorfilm. Das war mit Sebastian und Hardy. Mhm. Und das war das andere, oder haben wir es ausfallen lassen letztes Jahr? Ich weiß
nicht. Auf Filme erinnere ich mich. Ich weiß nicht, ob wir wirklich immer eins machen, aber es hat sich ja manchmal bietet sich an, weil ich in die Heimat fahre. Das ist auch diesmal tatsächlich so. Weil Oktober so die letzte Gelegenheit ist vor dem Weihnachtsurlaub, dass ich nochmal kurz nach Hause fahre. Und ich glaube, dadurch hat sich das ergeben, dass ich im Urlaub war und ihr dann letztes Jahr ein Halloween-Special gemacht habt.
Ja. Ja, auf jeden Fall verpasst den Podcast nicht. Mega viel Fun gemacht. Wir sind da richtig, wir haben abgenerdet. Und das kann man mit Alpa eh immer richtig super. Und deswegen, das ist echt ein langer Podcast. Aber mit Alpa, glaube ich, probieren wir sowieso Rekorde zu brechen, wenn es um Länge geht bei Nerd und Kultur. Ja. Weil unser The Batman-Podcast war wie lang?
Wenn es um Länge geht, Eve? Ich sag nur, der Lachflash, den ich hatte, relativ zu Anfang.
Ach so, es ging irgendwas war mit Penis. Irgendwas ja, okay, ach so, jetzt weiß ich. Hast du es drin gelassen?
Natürlich habe ich das drin gelassen.
Oh je. Ja, seht ihr, dann habt ihr sogar...
Ich kann das nicht rausschneiden.
Habt ihr sogar Qualitätshumor drin. Also
ich kann nicht alles abschneiden.
Ja, man kann nicht alles abschneiden.
Ich will nicht zu viel verraten. Hört es einfach, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert uns, folgt uns, hört es nächste Woche. Es wird grandios und guckt, dass ihr dabei nicht Auto fahrt, weil sonst garantiere ich euch, dass ihr gegen einen Baum rast vor Lachen. Zumindest wäre es mir so gegangen. Ich weiß nicht, wie viel sich davon übertragen lässt.
So, ja, dann haben wir nicht mehr viel zu sagen, außer we are
not good to
Nein, not. We are Nerdkultur.
Wir haben das Und vergessen. Wenn wir es jetzt nach 10 Mal machen, ist es wie im Film.
Ja. We are
Nerdkultur.
Das sind wir.